Jede Frau hat eine Geschichte.
Dann erzähl das.
Seid mutig.
Wenn dich jemand fragt, sag generell ja.
Dann zeigt es einfach, wie man Geschichten erzählt, macht einen großen Unterschied.
Willkommen bei der zweiten Staffel von Die Storytellerin. Überzeuge mit Gänsehautmomenten. Eurem Podcast zu Storytelling und Female Empowerment mit jeder Menge Role Models. Ich bin Adriane Richter und freue mich, dass du heute dabei bist. Liebe Storytelling-Freunde, heute ist Heike Bangert bei mir zu Gast. Sie ist Redakteurin und Podcasterin bei Focus Money und somit eine waschechte Journalistin. Wir werden uns darüber unterhalten, welche Rolle denn Storytelling bei ihr speziell spielt und wann auch vielleicht mal zu viel der Story ist. Wie man aus nicht so talentierten Gästen doch noch eine Story herauskitzelt. Und am Ende schauen wir uns an, ob wir nicht der Stories vielleicht auch schon überdrüssig sind. Kann man es denn auch übertreiben mit dem Storytelling? Das schauen wir uns an und ich freue mich riesig, dass du da bist, Heike.
Liebe Adriana, vielen herzlichen Dank, dass ich kommen durfte. Ich freue mich sehr. Lass uns beginnen.
Ich habe, ehrlich gesagt, habe ich dir gerade erzählt, ein bisschen gezaudert, dich einzuladen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, ein absoluter Profi, hat sie überhaupt Lust, dann bei mir hier aufzuschlagen? Und ich finde es toll, dass du heute kommst und wir so von Podcaster zu Podcaster einfach mal ein bisschen stressen können, auch was Storytelling in deiner Arbeit jetzt mal gerade bei Focus Money, Finanzjournalismus, ja, welche Rolle das da spielt. Legen wir doch mal los. Du bist Journalistin, hast viele Leute im Interview, du hast mehrere Podcasts aufgenommen, zuletzt jetzt Next Level, aber auch über Female Finance einen Podcast. Erzähl doch mal, welche Rolle spielt Storytelling bei dir und welche Rolle spielt es vielleicht auch nicht? Wo sind die Grenzen?
Liebe Adriana, erstmal vielen herzlichen Dank irgendwie für diese wunderbare Einführung. Ich freue mich sehr, irgendwie hier zu sein, irgendwie. Das ist für mich ganz großartig, weil gerade Storytelling, ich höre auch deinen Podcast, ich bin ein großer Fan davon. Und ich finde gerade, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema im Journalismus in beiderlei Hinsicht. Also erstens, wir haben dieses Storytelling ist letztlich irgendwie Teil unserer Arbeit, irgendwie mehr als bei allen anderen. Und es gibt eine große Historie, aber es ist auch in Abgrenzung natürlich. Und genau das, ich glaube, darüber wollen wir heute sprechen. Genau diese Abgrenzung ist eben sehr, sehr wichtig irgendwie bei uns in dem, was wir berichten. Bei uns ist es vielleicht nochmal ein bisschen spezieller, als wenn ich jetzt gerade sage, okay, ich bin im Lokaljournalismus oder ich mache was in Kunst oder ich bin aus dem Feuilleton im weitesten Sinne und ich berichte irgendwie oder ich habe eine Reportage und berichte irgendwie tatsächlich da. Da ist natürlich die Story, dass die Geschichte dahinter immer nochmal hat einen sehr viel größeren Stellenwert irgendwie, als das bei uns ist. Bei uns sind Fakten tatsächlich wichtig. Es geht grundsätzlich bei uns immer darum, dass wir Fakten transportieren, das ist sowohl auf der Investmentseite, also wenn wir sagen wollen, irgendwie was bringt das, irgendwie was, wenn wir investieren, irgendwie wo sind die Risiken, wo sind die Chancen, aber es ist natürlich eben auch der Fall, irgendwie wenn wir sagen, wie ist das denn alles einzuordnen, ja, es geht um Politik, es geht um Wirtschaft, wir haben jetzt eine Zinssenkung oder eben auch nicht, was bedeutet das, ja, das ist ganz wichtig, was bedeutet das, wenn Donald Trump mal wieder, keine Ahnung, irgendwas übernehmen möchte, Grönland oder irgendwie auch vielleicht ein anderes Land oder die Zölle erhebt, ja, Zölle senkt oder anhebt. Wie auch immer, es spielt eben eine ganz große Rolle und das ist Analyse. Und aus der Analyse kommen dann letztlich irgendwie diese Chancen und Risiken, irgendwie, die wir beschreiben. Es geht natürlich aber nicht irgendwie, dass wir diese Geschichte irgendwie nur auf Daten und Fakten machen, sondern natürlich, wir müssen das Umfeld umschreiben. Wir müssen den Leser da abholen, wo er eigentlich ist, ja, und wo er sich angesprochen fühlt, im Zweifel. Jetzt sind die Kurse gerade am Bröckeln, ja, da fragt man sich natürlich schon, Silber, 25% im Minus an einem Tag, wie kann das sein? Was ist da eigentlich los? Und das ist die Geschichte, aber die Analyse dahinter, die erwartet von uns eben jeder. Und so gesehen, das ist bei uns so ein Mittelding.
Total spannend. Das ist ja auch, sagen wir mal, wenn man jetzt sich Focus Money kauft, ja, oder auf die Seite geht, auf die Website, dann erwartet man ja auch sehr viel Information, sehr viele Zahlen, sehr viele Fakten, auch sehr direkt präsentiert, würde ich wirklich sagen. Ich habe ja als Finanzberaterin mich dann zum Story-Coaching hin entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass sie es halt übertreiben. Also dass in der Finanzindustrie, gerade auch in der Kundenberatung, in der Kundenansprache, und am Ende lesen wir euch ja auch Laien, ja, Endinvestoren, ganz normale Menschen auf der Straße lesen euer Blatt, dass sie es da übertreiben mit diesen sehr viel Zahlen, Daten, Fakten, Charts, Analyse, sehr fachlich. Und es versteht halt dann am Ende kein Kunde mehr. Also ich bin ja dann rausgegangen und gesagt, wir brauchen mehr Leidenschaft, wir brauchen mehr Stories, weil eben nur die Zahlen dann den Kunden nicht erreichen. Das ist das, was du ja auch gesagt hast, Kontext. Also, und wie schaffst du dann den richtigen Mix aus, ja okay, wir geben ein bisschen Kontext, wir holen den Leser da ab, wo er ist oder die Leserin und gleichzeitig ist es aber noch genug Information. Wie machst du das?
Sehr guter Punkt, ja. Also genau darum geht's. Wir müssen diese Vielzahl von Informationen, Daten, Fakten vereinfachen. Wir müssen eine Einordnung schaffen. Und das ist inzwischen tatsächlich, gelingt mehr als noch vor vielen Jahren. Irgendwie, ich weiß noch, ich hatte angefangen, meine Studienarbeit damals ging eben tatsächlich neue Wege der Wirtschaftsberichterstattung. Da ging es genau darum. Damals war das ungefähr so, als würdest du die Börsenzeitung überall lesen. Ja, da ging es nur um die Bilanz. Also wie ist der Umsatz, wie ist der Gewinn und fertig. Da waren die Zahlen und keiner konnte damit was anfangen. Wir hatten dann damals überlegt, das war bei der Abendzeitung, aber auch bei der Süddeutschen Zeitung, wie kann ich den Leser eigentlich ansprechen in Sachen Wirtschaft? Wo berührt es ihn? Ja, also es berührt dich beim Arbeitsplatz natürlich. Es berührt dich, also kriege ich mehr Lohn oder kriege ich nicht oder ist mein Arbeitsplatz gefährdet oder wo entwickle ich mich dahin? Es berührt mich natürlich aber auch in meiner Geldanlage oder bin ich richtig versichert, sowas. Und genau da muss letztlich angesetzt werden, da müssen die Zahlen runtergebrochen werden und sagen irgendwie, wo ist das Bedürfnis, wo gehe ich denn da rein? Und das erzähle ich. So hat das ein bisschen bei mir angefangen und diese Geldanlage ist eben genau das. Viele trauen sich da gar nicht hin, natürlich nicht, weil das ist ja total kompliziert, ja. Du müsstest ja irgendwo mal diesen ersten Step machen, ja, wie mache ich den? Und das hat nämlich gar nicht mit Zahlen und Fakten zu tun, sondern es hat was mit Emotionen zu tun. Also muss ich jemanden im Zweifel da abholen, zu sagen, hier, Moment mal, du hast Angst davor, ja, du reparierst im Zweifel deine Waschmaschine selbst und bist nicht in der Lage, ein Konto zu öffnen, ich zeig dir, wie es geht. Und so kann man das tatsächlich irgendwie transportieren, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, ja klar, wenn die Zinsen, die Leitzinsen gesenkt werden in den USA, was bedeutet das? Und da steckt natürlich ganz viel Analyse dahinter. Jetzt kann ich im Zweifel irgendwie den Leser nicht in die komplette Analyse reinzwängen, weil da steigt er mir schon beim dritten Satz aus, natürlich. Aber ich kann es zumindest irgendwie versuchen zu sagen, irgendwie das und das bedeutet das. Und dadurch entstehen neue Chancen oder eben neue Risiken. Und das möglicherweise wäre jetzt ein Weg, irgendwie zu investieren oder eben auch nicht. Und ja, das ist eine Geschichte schon, aber es ist natürlich nicht so eine Geschichte, wo ich jetzt sage, meine Nachbarin hat mir gerade heute Morgen dies und das erzählt und aufgrund dessen irgendwie komme ich da oder dahin. Das ist es eben nicht.
Mhm. Weil wir gerade davon gesprochen haben, dass du gesagt hast, die Leute trauen sich nicht. Ja, die fühlen sich da irgendwie nicht wohl in diesem ganzen Finanzkontext, in dieser ganzen Finanzwelt. Liegt natürlich auch daran, dass die Deutschen laut Bertelsmann Stiftung einen finanziellen Analphabetismus haben. Und das wird ja auch nicht besser. Meine Tochter ist in der 8. Klasse, hat Wirtschaftszweig gewählt und Geld, ja, kam dann im 3. Kapitel im Buch, aber nur so, wo kommt Geld her und sehr abstrakt und so das Thema Geldanlage und so. Kein Wort. Kein Wort dazu. Also, jetzt haben wir da diese Leser und ich möchte jetzt mal speziell auf die Leserinnen eingehen. Das ist dir ja auch sehr, sehr wichtig und gerade da ist ja viel Bewegung drin im Bereich Female Finance, Frauen ja mehr mitzunehmen, auch zu adressieren, gerade auch in der Finanzjournalistik, wo sie bisher ja, wie würdest du sagen? Also ich würde jetzt mal sagen, sie wurden ziemlich ausgespart oder weiß nicht.
Ich würde sagen, da wurde ganz sehr viel falsch gemacht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Das ist ja über Jahre irgendwie nicht zu schaffen, dass man einen Lifestyle-Gender-Gap von fast 50% produziert. Also ich muss das nochmal irgendwie in Zahlen. Das ist die Zahl, irgendwie, die mich am meisten erschreckt. Ich möchte das ganz gerne deswegen an der Stelle nochmal sagen. Es ist im Schnitt so, dass Frauen am Ende ihres Berufslebens im Schnitt 50% weniger verdient haben als Männer. Und verdienen ist nicht, weil sie es nicht verdient haben, sondern im Grunde genommen, weil sie das Geld kriegen. Das sind natürlich sehr viele Gaps dahinter. Also das fängt natürlich an mit der Teilzeit, das fängt natürlich an mit der Kinderbetreuung, das fängt an mit im Zweifel Betreuung von Eltern. Das fängt damit an, irgendwie, dass ohnehin irgendwie so ein Pay Gap ist, Frauen verdienen weniger und alles zusammen und noch viel mehr, ich könnte hier ewig reden, will ich nicht, alles zusammen führt eben dazu, dass da so eine Riesenlücke entsteht, das führt zu Altersarmut, das führt zu den Problemen, die wir jetzt gerade mit unserer Rentenversicherung diskutieren, das führt ein Problem mit der Krankenversicherung, es ist alles damit reingerührt, es ist ein Riesensystem und ja, ich habe mir das ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dass darauf aufmerksam, ich möchte es ändern kann ich nicht. Das wäre sehr verwegen zu denken, ich könnte es ändern, aber ich kann darauf aufmerksam machen und eine Öffentlichkeit erzeugen und tatsächlich ermutigen, dass Frauen da ansetzen. Es beginnt nämlich gar nicht so sehr mit dem Sparen, 1 Euro zu 2 Euro, sondern es beginnt eigentlich mit dem Verdienen. Ja, also welchen Beruf ergreife ich? Was weiß ich? Was verdiene ich? Wie lege ich es zurück? Wie nehme ich mein Partner oder meine Partnerin, das geht natürlich genauso, wie nehme ich alle irgendwie da mit ins Boot, damit eben das nicht entsteht. Und dafür ist eben dieser neue Podcast, ich darf ein bisschen Werbung machen, oder?
Bitte,
Next
bitte.
Next Level, Frauen, Erfolg und Finanzen. Wir sprechen mit hochkarätigen Karrierefrauen im Bereich irgendwie Finanzen, aber eben auch ja in vielerlei Bereichen, die wirklich ein Vorbild sind, die uns aber auch erzählen, wo es mal hakt, ja? Wo sind die an Grenzen gestoßen, wollen wir wissen. Wir wollen wissen, was haben sie dann gemacht, was haben sie daraus gelernt? Es ist ja nicht so, dass eine Bettina Orlopp zwar die Chefin von der Commerzbank ist, ja, und immer die UniCredit auf Abstand hält, aber die hat auch ein Problem mal gehabt und genau darüber spricht sie und das ermutigt so viele. Ich kriege sehr viel positive Resonanz von Frauen, die sagen, hier finde ich toll, ich habe daraus irgendwas mitgenommen, ich habe daraus was gelernt und das ist mir wichtig, das zu sagen und natürlich eben auch irgendwie zu sagen, wir brauchen finanzielle Bildung in Deutschland mehr denn je.
Ja,
das unbedingt. Ist das, was du angesprochen hattest mit deiner Tochter. Ich habe auch eine Tochter. Ich weiß genau, wie es in Bayern lief, ja, was sie gelernt hat. Und natürlich hatten wir das am Küchentisch diskutiert. Okay, kleiner Vorteil. Aber ansonsten passiert das eben nicht. Und das ist wichtig. Das brauchen wir überall.
Ja, und du machst ja genau bei deinen Interviews mit dem Next Level Podcast, ja genau dieses Storytelling pur, da holst du dir die Hero Journeys der Frauen ja ab, die eben erzählen von den Schwierigkeiten und wie sie sie gemeistert haben, weil das ist nämlich das, wo wir connecten und da connecten nicht nur die Frauen, sondern wir Menschen überhaupt, wenn wir sehen, wow, der Held, die Heldin, die haben auch eine Krise gehabt. Ich sage immer, kein Held ohne Krise. Das ist ein Held ohne Krise ist kein Held, sondern irgendwie ein Langweiler. Ja,
ja oder KI, wer weiß.
So ungefähr, ja. Aber das ist super spannend und wir werden das jetzt auch sehen, dass die Frauen immer mehr kommen. Ich zumindest muss wirklich sagen, ich weiß, es ist noch nicht genug, aber wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und über Female Finance und mein Thema ist da eben Financial Confidence, das ist mein Kernthema, weil ich sage, da beginnt es alles und da können wir nämlich genau für all diese Gaps, die dann kommen, vorsorgen und da helfen, dass sie da nicht so reintappen, weil wenn sie das ordentliche Selbstbewusstsein haben, dann werden sie auch besser ihren Lohn verhandeln, dann werden sie den Job nehmen, den sie auch vielleicht wollen und nicht den, den man halt einfach so nimmt als Frau. Und am Ende wird unser Lifetime Earnings Gap von 1.020.000 Euro aktuell laut Rentenversicherung hoffentlich schnell weniger werden. Momentan wird es nur immer größer.
Also eine kleine Hoffnung, wenn ich das noch hinzufügen
Bitte.
Darf, habe ich irgendwie, und das ist dieses Startgeldkonto für Kinder. Und wenn das eben auch nur 10 Euro im Monat sind, darum geht es gar nicht, sondern es geht letztlich darum, Step One, habe ich schon bereits hinter mir, nämlich das Depot ist eröffnet und es fließt Geld rein. Es ist ganz wenig, gar kein Thema, aber ich kann schon mal als Kind oder als Jugendlicher kann ich schon mal diskutieren darüber, wie sich das entwickelt. Das geht rauf und runter. Ich darf ja erstmal gar nicht verkaufen. Also ich sehe hoffentlich, dass wenn es runtergeht, dass es dann auch wieder rauf geht. Und ich habe schon eine gewisse Erfahrung damit. Und das, glaube ich, macht einen riesen Unterschied. Das ist bei Gesellschaften oder Volkswirtschaften irgendwie, wo das tatsächlich irgendwie so funktioniert. Das sieht man auf ganz lange Sicht. Das wird jetzt natürlich nicht von heute auf morgen sein, aber auf lange Sicht ist das wunderbar.
Ja, ganz wichtig. Und deswegen, die Christine Bortenlänger war ja auch bei dir und ihr Buch Alles Money oder was, ja. Das liegt auch bei meinen Kindern auf dem Nachttisch und meine Tochter hat dann das meinem Sohn vorgelesen und gesagt, ja Mama, jetzt habe ich das mal mit diesen Aktien auch mal verstanden. Ne?
Wunderbar, genau.
Deswegen, da fügt sich das alles. Jetzt, ich weiß um die Kraft der Stories, du natürlich noch mehr. Auf jeden Fall nutzen wir Stories, auch wenn natürlich Zahlen, Daten, Fakten gerade bei dir eine ganz große Rolle spielen, wichtig sind. Ist auch gar kein, ich sage auch immer, ey, nicht die Zahlen, Daten, Fakten weglassen. Ja, eure institutionellen Kunden, die wollen das schon sehen. Aber bitte die Story auch nicht weglassen, weil die meisten sagen mir dann immer, nee, meine Kunden, meine Leser von mir aus, die wollen das gar nicht. Doch, 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 das sind nämlich auch alles Menschen. Jetzt haben wir uns das ja so mächtig abtrainiert, gerade in der Finanzindustrie. Ja, wir haben das abtrainiert, Stories zu erzählen, weil wir irgendwie meinen, das ist unprofessionell. Wie kitzelt man es jetzt doch aus den Leuten raus? Du hast ja in deinem Podcast, aber auch für ein schriftliches Interview, ich meine, da ist ja immer wieder was. Wie machst du es denn, wenn jemand so irgendwie gar keine Stories rauslässt? Hattest du da mal schon mal einen schweren Fall?
Ich hatte schon viele schwere Fälle. Also mal ganz ehrlich, ja, es gibt Leute, die sind gerade aus der Finanzbranche irgendwie, die sind so nüchtern, dass sie tatsächlich nur über ihre Fakten sprechen. Und das hat dann schon so ein bisschen so einen Phrasencharakter, wo du dann denkst, irgendwie haben die das jetzt auswendig gelernt oder ist das irgendwie der immer gleiche Vortrag, der irgendwie vertriebsseitig geführt wird? Es gibt ja dann auch Portfolio-Manager, die immer sagen, oh, ich habe eine ganz super tolle Strategie. Und dann stellt sich raus, es ist die immer gleiche Strategie. Ja. Und da muss man dann natürlich schon nochmal nachhaken und sagen, okay, lassen Sie uns doch mal über Ihr Spezielles sprechen. Und dann kommt mal oftmals, ja, so genau darf ich das nicht sagen und so. Aber ja, natürlich irgendwie, was macht man da? Mal ganz ehrlich. Erstens, du musst super vorbereitet sein. Es ist das A und O, egal für was auch immer. Letztlich weiß ich bei meinen Fragen schon, welche Antworten kommen. Und eigentlich weiß ich schon, wo ich einhake. Ich weiß meistens schon, wo was nicht gesagt wird. Aber genau in diesem Punkt anzuhaken oder einzuhaken und zu sagen, das ist der Punkt, den möchte ich nochmal genauer wissen. Das ist das A und O eines Interviews, das funktioniert irgendwie, weil das ist natürlich schon klar. Keiner möchte gerne über die schwache Phase reden, jeder spricht gerne über die gute Phase. Ja? Und wenn es jetzt irgendwie darum geht, irgendwie so ein Portfolio zu managen und man hatte so eine super gute Phase, gerade eben, dann spreche ich am allerliebsten gerne über die gute Phase, um dann zu sagen, okay, und wie war das bei der schlechten Phase, weil keiner kann ernsthaft über das Gute sprechen und dann das andere blocken. Das geht nicht und das kriegt man dann auch immer raus. Also das ist immer so die Sache und ich finde, ja, man muss immer die Leute an ihrem eigenen Thema packen. Also wenn jemand besonders irgendwie, ja, wenn jemand irgendwie gerade irgendwie sagt, ich habe eine besondere Strategie, dann muss man auf dieser Strategie so lange rumreiten, bis man genau auf diesen schwachen Punkt kommt. Oder vielleicht ein Beispiel irgendwie, was wirklich sehr, also ich hatte die große Ehre irgendwie mit diesem Nobelpreisträger Daniel Kahneman zu sprechen. Der war für mich wirklich ich hatte die Bücher gelesen, wow. Du kennst das irgendwie, Noise und Thinking Fast and Slow, wo es wirklich darum geht, irgendwie, wie entstehen eigentlich Entscheidungen, ja? Und in diesem langen Gespräch, das ich mit ihm hatte, und hat mir sehr, sehr viel erzählt, auch über dieses Buch, das ich noch nicht mal zu Ende gelesen hatte, sondern bis er da nur in der Mitte war. Aber nichtsdestotrotz, dann auf die Frage irgendwie, trifft er denn immer gute Entscheidungen, ja? Also man muss tatsächlich die Frage eben nochmal stellen, ja, jemand, der das sein Leben lang studiert hat, der dafür den Nobelpreis gekriegt hat, welche Entscheidung hat er denn nicht richtig getroffen? Und da waren ganz viele. Also dann in dem Moment irgendwie, wenn erzählt wird, okay, das sind die Entscheidungen, die er falsch getroffen hat, weil er sagt ja, am Ende bin ich auch nur ein Mensch, ja. Ich weiß ganz genau, wie das geht und ich tappe immer genau in die gleiche Falle. Und das ist tatsächlich eben so, ich glaube, man muss die Leute in ihrem Thema abholen. Also wenn du jetzt Storytellerin bist, ja, was du bist, ja, dann versuche ich irgendwie so lange zu bohren, irgendwie, wo ich bei dir den Punkt habe, irgendwie und sage, Moment mal, das müsste doch geändert werden. So, ungefähr so. Und das funktioniert eigentlich immer. Manchmal geht es auch mit Freundlichkeit, weil es geht ja nicht immer nur darum, dass man Informationen rausbekommen möchte, weil man jemanden irgendwie ganz hart angeht, sondern manchmal geht es eben auch so mit Verständnis, ja? Verständnis für eine Situation. Dann kann ich natürlich irgendwie auch über andere Dinge reden. Und so ist es mal so, aber es ist letztlich immer gute Vorbereitung, nachhaken, wissen, wo der wunde Punkt ist, von vornherein reingehen mit Freundlichkeit oder mit Hartnäckigkeit, mit ein bisschen bohren, ganz genau. Also so ist es. Und manchmal gelingt es nicht. Das stimmt auch. Das muss man einfach sagen.
Ja, ist dann auch so, ne? Muss man dann auch lassen. Das finde ich einen total guten Punkt, weil wir haben ja hier auch Hörerinnen und Hörer, die wahrscheinlich sich überlegen, ah, ich bin demnächst in einem Interview, wie bereite ich mich davor? Dass man eben sich auch als Interviewgast gut vorbereitet und auch sich schon Gedanken vielleicht macht über die persönlichen Stories, die man dann dazu erzählen kann oder eben auch von den Downsides auch zu erzählen, damit man, naja, vielleicht jetzt nicht vom Interviewpartner so ein bisschen überrumpelt wird, sondern dass man das dann schon proaktiv vielleicht auch bringt, sodass man sich dann leichter tut und nicht, dann sich unwohl fühlt, vielleicht bei der einen oder anderen Frage, wo man gar nicht so recht weiß, was man darauf antworten soll. Deswegen diese gute Vorbereitung so beim Interviewer als auch beim Interviewten, ganz wichtig, für viele hier sicherlich interessant und viele sagen ja auch, sie möchten einen Podcast aufnehmen, also ich kriege schon immer wieder zu hören, ja, wir machen jetzt auch einen Podcast, dann eben zu sagen, ja, wenn du jetzt deine Gäste da hast, lass es nicht zu flach werden, ja, geh da rein, bohr auch, sei hartnäckig, lass dich nicht abspeisen mit den ganzen Erfolgsstories, sondern biete auch einen Mehrwert, indem du da mal die Krisen mal ausgräbst. Total spannend. Jetzt ist es ja so, dass ich auch schon manchmal höre da draußen, weißt du, Instagram, TikTok und was nicht alles, die ganzen Fernsehen, aber vor allem Social Media ist ja alles dieses Storytelling, ich hab's schon so satt. Ich schalte schon ab, wenn da eine Story kommt. Da mache ich schon Cocooning, habe ich vor kurzem gehört von Anwälten. Vielleicht sind Anwälte auch speziell kritisch. Aber die haben zum Beispiel gesagt, als du das Video jetzt hier im Workshop gezeigt hast, weil ich habe vom Stoltenberg ein Video gefunden, wo lauter Fotos einfach zusammengeschnitten wurden und da waren auch sehr persönliche, sehr private Fotos von ihm mit so seinen kleinen Kindern und so dabei. Und das fand ich ein tolles Beispiel für gutes Storytelling, weil es persönlich war und auch die Breite dadurch gezeigt hat, nicht nur, wie er also Hände schüttelt mit Merkel, Trump und Co. Der hat dann gesagt, nee, da mache ich sofort dicht. Wenn ich schon merke, das geht schon los mit irgendeiner Story, da mache ich schon dicht. Sind wir der Sache überdrüssig? Und wie kann man es schaffen, dass man doch noch durchdringt mit einer guten Berichterstattung, mit einer guten Story, mit einem guten Artikel?
Ich glaube, du brauchst eine gute Balance. Das ist eben das ein und alle. Also du kannst zum einen sind wir ein bisschen überdrüssig und das hat auch mit Social Media zu tun natürlich. Wenn ich die immer gleichen Geschichten lese, irgendwie, als ich heute zum Bäcker gegangen bin und was ist mein Learning daraus, ja? Oder ich stand mal wieder, keine Ahnung, bei der Bahn irgendwie, der Zug ist zu spät gekommen und ich stand 3 Stunden da und dieses Bashing, was wir dann nicht mehr ertragen können. Es ist ja auch so eine Art Story und da fragt man sich, okay, und was ist jetzt dahinter? Da ist nämlich nichts dahinter, ja. Und das ist genau das, was Leute nicht mehr haben wollen. Die möchten dann gerne irgendwie auch in ihrer knappen Zeit, möchten gerne jetzt nicht von irgendwelchen Stories überrannt werden. Letztlich ist es ja nun mal so, dass wir eine Geschichte transportieren. Wir möchten gerne etwas erzählen, zum Beispiel zur Rentenversicherung. Ja, jetzt kann ich natürlich ewig darüber eine ältere Dame irgendwie dazu befragen, irgendwie, wie sie mit ihrem wenigen Geld auskommt und dann die Rückschlüsse ziehen auf die Rentenversicherung. Ich kann es aber auch andersrum machen. Ich kann mir die Zahlen angucken, eben dieser Misere der gesetzlichen Rentenversicherung oder der Sozialsysteme im weitesten Sinne und kann dann sagen, irgendwie, was ist ein Beispiel daraus? Das zeige ich aber kurz und knapp irgendwie, um zu illustrieren. Das ist natürlich nochmal wichtiger für Fernsehen, wo du Bilder zeigst, ne? Auch für Social Media, wo du Bilder zeigst, im Zweifel. Aber es darauf zu reduzieren, ist es nicht. Und das ist eben der viele, das ist so ein bisschen der Social-Media-Standpunkt, mir geht's so, oder das oder das ist mir passiert, also so oder so muss es sein, das stimmt eben nicht, ja. Sondern wir möchten gerne die Fakten haben, das möchten wir haben und wir möchten es ein bisschen bebildert haben, wir möchten da reingenommen werden. Und ich spreche jetzt nicht über die Reportage, da ist es ganz anders, da interessiert mich die Geschichte von Anfang bis zum Ende. Aber wo ich auf eine knappe Aufmerksamkeit stoße, weil wenig Zeit da ist, da muss ich die Fakten schon verpacken. Und da kann ich die Story nicht so sehr in den Mittelpunkt stellen. Und so gesehen ist es natürlich sehr unterschiedlich. Mal die Reportage, wo ich mich reinziehen lasse über die Story. Und mal der Aufhänger, wo ich aber tatsächlich die Geschichte erzähle, wo sehr viel Daten dahinter sind. Ich glaube, da müssen wir mehr unterscheiden, mehr denn je. Und uns eben auch gegen diese storybasierten Sachen, die wir da auf Social Media hören, abzugrenzen, zu sagen, das ist relevant, was wir erzählen wollen und das andere ist es vielleicht nicht so.
Hm. Ja, ich glaube auch und ich bin ja da auch so weit mittlerweile, dass ich sage, das, was viele da draußen machen, ist gar kein Storytelling in dem Sinne, wie ich es verstehe. Storytelling, wie ich es verstehe, hat immer auch ein Ziel, hat immer auch eine Message, die ich transportiere und nicht einfach nur eine, sagen wir mal, irgendwie so, ja, aber heute bin ich rausgegangen, das Wetter war schön. Ja, gut. Was sagt mir das, wenn ich sage, Mensch, ich bin heute rausgegangen und ich habe überhaupt nicht gedacht, dass es glatt sein könnte. Ich habe einfach gemerkt, ich bin total in meiner Bubble. Den ganzen Tag komme ich gar nicht raus. Und dann bin ich einmal rausgegangen und dann habe ich gar nicht gemerkt, was da draußen eigentlich los ist. Und mir plötzlich bewusst geworden, wow, ich bin in der Bubble, ich komme eigentlich gar nicht mehr raus. Dann plötzlich hätte ich ja eine Story mit einem, ne, mit einer Transformation, mit einer Message. Und wenn das dann auch noch mein Thema ist als Beruf, weil ich sage, Mensch, ich bin Achtsamkeitstrainerin, dann ist ja okay, ne? Oder ich arbeite bei den Stadtwerken, dann kann ich sagen, okay, ich habe das jetzt wirklich transportiert. Und viele haben eben gar kein so rechtes Ziel. Ein Bahnbashing, was ist denn das Ziel des Bahnbashings? Gar nichts, ja, in dieselbe Kerbe dreschen wie alle anderen. Ich fahre gerne mit der Bahn, auch wenn sie manchmal nicht pünktlich kommt. Aber ehrlich, mit dem Auto bin ich auch nicht pünktlich. Aber da bin ich total bei dir. Ich glaube, dass dieses ja falsch verstandene Storytelling die Leute so abstumpfen lässt. Und dass, wenn man es richtig macht, man deswegen immer noch ankommt. Wenn man eben es kurz bringt. Ja, nicht ablenkt vom Thema, sondern es als Illustration kurz verwendet. Ich sage immer so Faustregel, 30 Minuten Vortrag, 3 Minuten Story. Das reicht, ne? Also würde ich jetzt mal sagen.
Ich würde dem nur beipflichten. Ich glaube, du hast die deutlich mehr Erfahrungswerte irgendwie mit Storytelling. Bei uns ist es eben sehr unterschiedlich. Irgendwie je nachdem, welche Art der Berichterstattung wir wählen, ist es mehr oder eben auch weniger. Und ja, es muss natürlich schon sein. Aber wenn ich berichte darüber irgendwie, dass irgendjemand zum Millionär geworden ist, finde ich das toll. Das kann ein Anreiz sein. Das kann für viele irgendwie zur Nachahmung dienen. Das kann aber auch zur Abschreckung dienen, ja, weil die Frage ist, wie hat er denn sein Geld erreicht? Also das, so diese Einzelbeispiele, die sind manchmal ein bisschen unglücklich gewählt, aber ich finde schon, ja, wir müssen es eben deutlich machen, weil wir brauchen Vorbilder, auch im Bereich irgendwie der Geldanlage, gar keine Frage, aber sie sollen nicht dazu führen, dass man das Thema, das eigentliche Thema außer Acht lässt und den Anschein erweckt, man könnte eben genau das erreichen, was derjenige erreicht hat, ohne zu erzählen, wie das eigentlich war. Weil dieselbe Situation, die werden wir nicht nochmal kriegen.
Total gut. Ja, finde ich auch. Beispiele sind mächtig und haben eine große Kraft. Deswegen haben wir ja auch Podcasts mit Role Models. Ich habe mir früher damit ein bisschen schwer getan. Das mit diesen Vorbildern. Ich habe immer gesagt, weißt du was, nicht jeder ist Michelle Obama. Nicht jede ist eine Frau Orlob. Ja, das kann auch abschrecken. Es kann so ein bisschen auch der Anspruch dann vielleicht zu groß sein. Ich war mehr so Lieschen Müller Role Model. Ja, deswegen wollte ich auch gerne immer ganz, also nicht nur CEOs oder hier Vorständinnen sitzen haben, weil ich eben die Breite auch abbilden möchte, weil es eben so viele, viele, viele Möglichkeiten gibt.
Ich verstehe deinen Punkt ganz, ja, das verstehe ich sehr. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade, es ist ein bisschen abschreckend, irgendwie Michelle Obama vor sich zu haben. Aber ich habe sie schon in großen Sälen erlebt, wie sie den Saal mitgenommen hat, ja, wie sie jedem Einzelnen in diesem Saal irgendwie das Gefühl gegeben hat, Dieses ist wichtig und das kannst du auch. Und ich glaube, es war eine große Bereitschaft, irgendwie dem zu folgen. Und ich glaube, das geht schon. Also ich muss nicht, keiner möchte Michelle Obama werden. Das funktioniert ja nun auch gar nicht. Man möchte nicht irgendwie Bettina Orlock werden. Man möchte seinen eigenen Weg gehen. Aber ich glaube schon, dass diese Erzählungen von, und das sind dann, da sind wir wieder beim Storytelling, diese Erzählungen tatsächlich auf einen fruchtbaren Boden fallen und dass man daraus eben sehr viel schöpfen kann und für sich auch das ein oder andere dann umsetzen kann, ohne gleich zu denken irgendwie, dass man diese Karriere macht. Und die muss ja auch gar nicht anstrebenswert sein, ja. Also, aber zumindest, es ist möglich, ja.
Mhm. Spannend, ja, wenn man solche Menschen mal erlebt hat, wie die auch gute Storyteller, also hervorragende Storyteller sind, wie die eben schaffen, dadurch Nähe zu produzieren, eben die Augenhöhe dazu so herzustellen zwischen dem Publikum und sich, obwohl sie eben ja doch eine außerordentliche Karriere gemacht haben. Jetzt sind wir schon am Schluss. Stell dir mal vor, halbe Stunde. Ja, Wahnsinn.
Schade, ja.
Drive Time. Ich habe aber gelernt, wirklich, das ist eine super Länge. Drive Time, das ist die Zeit, die viele so im Transfer verbringen. Und da haben sie jetzt diesmal ihre Transferzeit mit uns verbracht. Und zum Schluss gibt es ja immer ein Zitat meiner Gäste, weil ich so sehr Zitate liebe und immer wieder überrascht werde. Erzähl doch mal, was ist dein Lieblingszitat?
Also mein Lieblingszitat ist, Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Das ist für mich eines, egal ob es auf der Karriereseite ist oder beim Geldanlegen oder in der Politik, in der Wirtschaft, im weitesten Sinne, es ist immer das Gleiche. Ja? Wir werden manchmal, Angst ist ein durchaus valides Gefühl, auf das wir hören sollten, es sollte uns aber nicht lähmen. Manchmal ist Angst auch irrational. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man das einfach umkehren und sagen, Mut beginnt auch im Kopf. Was kann mir eigentlich passieren, wenn ich, keine Ahnung, eine Gehaltserhöhung fordere oder den nächsten Karriereschritt wage oder Geld anlege oder irgendeinen Step, ja? Das im Grunde genommen irgendwie macht das immer eine Tür auf und ich komme einen Schritt weiter. Und wenn ich nicht weiterkomme, dann komme ich wenigstens nicht zurück. Also das ist der Unterschied eben zur Angst. Und ich finde gerade in einer Zeit, wo wir in Deutschland in der Transformation sind, ja, wo letztlich uns die Angst lähmt, anstatt mutig nach vorne zu gehen. Und ich habe so viele Geschichten und ich spreche mit so vielen Leuten, um rauszufinden, irgendwie, wie können wir tatsächlich in Deutschland diese Transformation schaffen? Wie können wir innovativer sein? Wie können wir unser Geld anders investieren, so dass es tatsächlich in Startups investiert wird, möglicherweise in innovative Projekte? Wie können wir effizienter sein? Wie können wir diesen Anschluss, wie kann der Anschluss gelingen im weitesten Sinne? Und das hat eben alles mit Mut zu tun. Vielleicht noch ein Wort zu diesem Next Level Podcast in der ersten Staffel. Also wenn ich eines mitgenommen habe, es sind 8 Folgen. Aus diesen 8 Folgen, dann war das eigentlich immer, ja, ich will. Also immer die Frage, wie komme ich weiter? Von allen die gleiche Antwort, die Hand heben und sagen, ich will. Und das hat was mit Mut zu tun. Ich glaube, das beginnt im Kopf.
Absolut. Ah, wie schön, ich habe Gänsehaut und deswegen heißt mein Podcast auch Überzeuge mit Gänsehautmomenten, weil genau dann ja, sind wir emotional dabei und dann kriege ich Gänsehaut. Und wenn du es jetzt sehen würdest, unter meiner Jacke würdest du es sehen, dass ich ganz viel Gänsehaut habe. Vielen Dank. Die Dinge beginnen im Kopf, Angst und Mut. Und wir brauchen ganz viel Mut. Und du warst heute hier. Ich hoffe, da musste man nicht so viel Mut haben. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns wieder auf ganz vielen Veranstaltungen. Wir ja, sind ja doch in derselben Bubble unterwegs. Da freue ich mich riesig, dass wir uns immer wieder treffen.
Adriana, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, es hören viele Leute zu und ich freue mich auch auf das nächste Mal.
Unbedingt. Bis dann.
Das war eine weitere Folge von Die Storytellerin, eurem Podcast zu Storytelling und Female Empowerment mit jeder Menge Role Models. Hört euch am besten gleich noch eine Episode an für noch mehr Selbstbewusstsein. Spannende Infos zu meinen Gästen, wie immer in den Shownotes und auf meinem Profil bei LinkedIn. Bis zum nächsten Mal, eure Adriana.